Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe vom Film-Podcast. Und diesmal mussten wir tief Luft holen, denn diesmal geht's um Alone in the Dark. Das zweite Uwe Boll-Werk, das wir hier besprechen in dieser wunderbaren Koproduktion zwischen The Pod und Filmstarts.de. Und wie immer an meiner Seite steht Christoph Petersen von Filmstarts.de. Hallo Christoph.
Guten Morgen, André.
Hast du uns ja ganz schön was eingebrockt.
Ich habe mir den Film zwar, ich hab den Film ausgesucht, ne, aber ich möchte das gleich mal vorne rein sagen. Ich habe auch die entsprechenden Opfer gebracht und mir den Film in den letzten 4 Tagen nicht nur einmal, sondern gleich 2-mal komplett angesehen.
Das ist gleichermaßen verrückt, aber auch irgendwie verdient.
Das zweite Mal war viel, viel, viel besser.
Ich weiß schon, warum. Erzähl es unseren Hörern.
Ja, weil das zweite Mal habe ich ihn mir natürlich mit dem Regiekommentar von Uwe Boll angekommen. Und es gibt wenig Besseres als Regiekommentare von Uwe Boll. Und es gibt wenig Schlechteres als Alone in the Dark, den Film. Also ist da die Spanne von dem einen zum anderen doch erheblich, was den Unterhaltungswert angeht.
Das ist ja sowieso eine von den vielen Mythen, die sich um Boll ranken, dass seine Filme zwar größtenteils ziemlicher Mist sind, aber seine Regiekommentare gelten ja immer als pures Gold.
Ja, er ist halt totaler Populist und das ist aber so in seiner Natur, das ist nicht berechnend oder so. Der ist halt total offen in allem, was er tut. Ich stelle mir den auch immer eher gar nicht so wie so ein Regisseur vor, der da irgendwie so intellektuell verquast rangeht, sondern eher so wie so ein, was weiß ich, so ein Vorarbeiter auf so einer Baustelle, weißt du, der so das einzige Ziel hat, in Time und on Budget das Haus fertig zu bauen. Und dann, wenn es irgendwo Probleme gibt, dann wird das halt irgendwie so mit so ein bisschen Bauernschleue gelöst, ne? Aber es gibt da jetzt keine, es ist halt so ein Macher, der da einfach Klartext redet, ja, und der macht das. Wenn der sich auf, da kommen wir dann nachher noch ein bisschen ausführlicher zu, aber wenn er sich im Regiekommentar bitterlich darüber beschwert, dass Tara Reid ihren BH nicht ausziehen wollte bei den Dreharbeiten, dann geht es nicht darum, dass er selbst die Brüste sehen sollte, sondern das ist halt rein aus der Perspektive eines Geschäftsmachers, der gedacht hätte, wenn sie das gemacht hätte, hätten noch 1 Million mehr Menschen diesen Film geguckt oder so. Also das ist halt alles rein aus dieser Macherperspektive. Und dann ist halt so ein bisschen wie bei Trump und so auch, ne? Also er ist jetzt nicht rechts, aber auch so ein Populist. Und es kommt genau wie bei Trump dazu, dass er zwar so diese Bauernschleue und Durchschummelsache macht, dass er aber gleichzeitig dann trotzdem noch so ein Wunsch hat, trotzdem irgendwie anerkannt zu werden. Ne? Er sagt zwar so, ich scheiß auf Kritiker und box mit denen, aber gleichzeitig beschwert er sich in jedem zweiten Interview, dass er nicht die Anerkennung bekommt, die er ja verdient hätte. Und das ergibt schon so ein stimmiges Gesamtbild. Ne? Nichtsdestotrotz sehr unterhaltsam, mit einigen Aussetzern, wo einem dann doch eher schlecht wird bei dem, was er sagt, aber insgesamt sehr unterhaltsam.
Also ich habe den kompletten Regiekommentar nicht gehört. Es gibt auf YouTube gibt's so ein paar Best-ofs, die ich mir angehört habe. Ich finde, Boll ist halt so ein bisschen wie Dieter Bohlen. Also ne, mit so bräsig und auch mit einer gewissen Schamlosigkeit ausgestattet. Und das sind Leute, die sind unter anderem mal ganz unterhaltsam, sich anzuhören. Und du möchtest sie aber auf gar keinen Fall irgendwo in deinem Leben haben. Möchtest dich nicht mit denen tatsächlich persönlich auseinandersetzen müssen. Er erzählt ja dann auch irgendwie immer zwischendrin so völlig so, das mit diesen Steuerschlupflöchern, die er da ausgenutzt hat und sonst irgendwas. Und das ist ja für Boll alles völlig okay und klasse und super und genauso auch, was du schon beschrieben hast, wenn er hinterher darüber jammert, welche anderen Filme ja zur gleichen Zeit Erfolg gehabt hatten und er so, ja, viel Spaß mit diesem formelhaften Hollywood-Scheiß, den ihr jetzt bekommt, weil ihr mein wunderbares Werk nicht zu schätzen wusstet.
Ja, das passt schon alles. Also man muss sagen, also diese ganzen Provokationen, die er auch macht, ich glaube, das ist einfach seine natürliche Art. Das ist zum größten Teil gar nicht gewollt oder drauf angelegt, sondern der redet halt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und manchmal ist das dann unangenehm. Aber er ist vor allen Dingen stolz, also wahrscheinlich noch mehr ist er stolz auf seine Geschäftemacherei als auf seine Werke selbst. Also das merkt man in seinen Interviews immer wieder. Und meine absolute Lieblingsstelle aus dem ganzen Off-Kommentar, die verrate ich jetzt gleich zu Beginn, weil ihr so schön reinpasst. Es gibt eine Szene, da läuft irgend so ein Soldat mit einem Laptop in der Hand rum und er erzählt halt, ja, das sei Product Placement gewesen, er hätte den halt den Laptop umsonst bekommen. Und mittlerweile sei der aber kaputt, also weil den Regiekommentar haben sie ja 1-2 Jahre nach den Dreharbeiten aufgenommen, der wäre jetzt kaputt. Und deswegen hätte er den einem seiner Schauspieler verkauft, den Bill Sanderson, der auch hierbei ist, für $200. Und der sei jetzt ganz doll wütend auf ihn, weil er ihm kaputten Laptop verkauft hat. Aber er hätte jetzt ja $200 mehr und deswegen wäre ja alles gut. Also der haut seine eigenen Schauspieler in die Pfanne, um irgendwie $200 zu verdienen und verkauft ihn irgendeinen Dreck, von dem er weiß, dass der kaputt ist, den er selbst umsonst bekommen hat. Und ist, erzählt das auch noch voller ernst gemeintem Stolz, wie schlau er ist. Und
ich sag ja, der Vergleich mit Dieter Bohlen passt für mich ganz gut. Also beides Leute, wo ich irgendwie immer denke, es ist doch eigentlich, jetzt, es sind beides Arschlöcher, aber irgendwie findet es Anklang da draußen und sie haben so, sogar so eine gewisse Kultfangemeinde.
Ja, ja, die wächst bei Boll auch gefühlt eher noch sogar.
Ja, genau.
Gerade jetzt ist er ja, er macht ja keine Filme mehr oder er macht jetzt, glaube ich, noch irgendwelche Dokumentarsachen. Aber er ist ja mehr jetzt so ein Politik-YouTuber oder Gesellschafts-YouTuber über den Stand in Amerika und Kanada, wo er lebt gerade. Und das kommt, glaube ich, auch gut an, weil da ist natürlich auf YouTube diese populistische Art, das zieht, ne? Aber wollen wir vielleicht mal den Film vorstellen, über den wir heute dann ja doch reden müssen?
Ach, gut. Also, wir sprechen über die Verfilmung von Alone in the Dark aus dem Jahre 2005. Regie, wenig überraschend, Uwe Boll. Als Darsteller hat er damals irgendwie Shanghaien können, Christian Slater. Kennt man, ja, Name der Rose. Hat Christian Slater noch irgendwas, was man sonst groß an die Glocke hängen müsste? Hard Rain, ja.
Heathers, Broken Arrow.
Ja.
Broken Arrow. Interview mit einem Vampir.
Naja, gut, ja.
Und jetzt natürlich in den letzten Jahren ganz groß Mr. Robot, ne? Aber das war damals noch nicht.
Das war damals noch nicht im Gespräch. Stephen Dorff kennt man als Bösewicht aus Blade. Und Tara Reid spielt mit, ist anwesend in viel zu vielen Szenen.
Ja, das ist ja, das, also Tara Reid, genau, die war damals irgendwie, natürlich kannte man sie aus American Pie und ein paar anderen Komödien, sie war aber auch damals zu der Zeit gleichzeitig noch Party-It-Girl, ne? Also sie war dauernd in den Nachrichten und in den Klatschblättern, also die war damals wahrscheinlich von ihrer Wahrnehmung in der Gesellschaft sogar präsenter als Christian Slater.
Also, Vichy überlieferte 20 Millionen Box Office laut Box Office Mojo 10,5 Millionen weltweit. Out.
Nee, 12,5. 10,5 beim ersten Run. Und dann ist er 3 Jahre später in China gestartet und hat dann nochmal 2,5 nachgelegt.
Oh, ja dann. Aber trotzdem, also schon einer der floppigsten unter denen, die wir besprochen haben.
Ja, du musst aber aufpassen. Das war damals wirklich noch die Zeit, wo du mit DVD und Pay-TV richtig Asche gemacht hast. Der Film hat Plus gemacht. Also der ist natürlich
hinterher in der Zweitverwertung, genau.
Ja, der ist, aber das ist natürlich, das ist auch ein Film, den du in der Preisklasse direkt hättest für Direct-to-DVD produzieren können und hättest trotzdem sehr gut Plus gemacht. Das heißt, alles, was die im Kino überhaupt reingeholt haben, ist quasi extra. Also in der Preisklasse war das über TV-Verkäufe wahrscheinlich schon wieder drin. Das heißt, die haben sich natürlich mehr erhofft, vor allem das Startwochenende in den USA, wo der relativ breit gestartet ist mit relativ hohem Aufsehen, da ist der dann wirklich mega gefloppt, also im Kino wollte den keiner sehen, aber was das Finanzielle angeht, war das Ding erfolgreich und das ist ja auch immer das, was Boll sehr wichtig ist, ne? Das können wir ihm jetzt hier nicht unberechtigt absprechen, das wäre unfair.
Wobei er in seinem Regiekommentar jetzt nicht so klingt, als ob er irrsinnig zufrieden gewesen wäre und diese Schlappe im Kino, das scheint schon so die eine oder andere Narbe hinterlassen zu haben.
Warte mal, wenn du das auf YouTube geguckt hast, ne, nur damit wir da jetzt nicht andauernd aneinander vorbeireden, hast du den auf Englisch oder auf Deutsch geguckt?
Auf Englisch.
Ja, weil der wirklich berühmte Regiekommentar ist der Deutsche. Die sind komplett unabhängig voneinander.
Okay, siehst du das, wusste
ich
nicht.
Also ich habe den Deutschen gesehen, das heißt aber, wir können uns gegenseitig mit den Infos zuspielen, die wir jetzt kennen, weil den Englischen habe ich nicht gesehen.
Die Klage darüber, dass Tara Reid ja als blöde, prüde amerikanische Schauspielerin eine Nacktszene abgelehnt hat und deswegen ihren BH nicht ausziehen wollte, ist auch in diesem englischen Kommentar enthalten.
Ja, ja, aber das hat er auf Deutsch, glaube ich, noch ein bisschen weitergemacht.
Okay, na dann.
Also auf Deutsch gibt es den wirklich heftigen Satz, also er beschwert sich darüber, dass das ja, dass er das nicht gut findet und dass die ja alle so prüde wären. Und dann bringt er noch weiter den Satz, er versteht auch gar nicht, warum die sich so haben, weil wenn Hollywood-Schauspielerinnen auf Partys gehen, dann sieht das ja eh immer so aus wie Nutten auf einem Betriebsausflug.
Ja, das sagt er da nicht.
Ja, das sagt er da nicht.
Nun denn, ja. Seine zweite Spieleverfilmung nach House of the Dead. House of the Dead damals bei einem Budget von 12 Millionen immerhin 13 Millionen eingespielt.
Ja, der war auch erfolgreich. Der ist dann vor allen Dingen auf DVD und so richtig abgegangen, ja.
Nun denn, naja, und es ist eine Verfilmung von einem Computerspiel aus dem Jahre 2001, nämlich Alone in the Dark, The New Nightmare eigentlich. Also der Film titelt sich ja einfach nur Alone in the Dark, setzt aber auf einen Reboot der Serie. Alone in the Dark ist eigentlich eine ganz altehrwürdige Computerspielreihe, die 1992 ihren ersten Teil rausgebracht hat und gilt so als Urvater des Survival-Horror-Genres, das dann 96 mit Resident Evil seinen großen Durchbruch hatte. Und der Film basiert aber eben nicht auf diesem Original, sondern auf diesem Reboot. Und dieser Reboot, das ist der Moment, wo Alone in the Dark versucht hat, jetzt umgekehrt Resident Evil nachzuahmen. Also das Spiel, das eigentlich in seine Fußstapfen getreten ist, aber mit viel mehr Erfolg. Und das ist also eigentlich ja eine ganz clevere Idee, sich diese Alone in the Dark Lizenz für einen Film zu holen. Denn 2002 hat man ja Resident Evil schon verfilmt und das auch mit ziemlich großem Erfolg. Und sich dann zu sagen, jetzt hole ich mir quasi die Lizenz des Spiels, auf dem Resident Evil damals aufgesattelt hat und mache daraus einen Film und diese Lizenz ist eigentlich weniger wert und dürfte viel günstiger zu haben gewesen sein, das ist grundlegend erstmal schon mal kein ganz dummer Schachzug.
Nee, wahrscheinlich, aber ich glaube, so weit ging die Überlegung gar nicht. Also das sagt Boll auch im Kommentar. Als er während der House of the Dead gedreht hat, wurde ihm das halt angeboten und hat er die halt gekauft.
Okay. Ich habe gedacht, so das wenigstens ist jetzt nochmal wieder so der clevere Geschäftsmann, der sich gedacht hat, so ich hole mir quasi die günstige Version von Resident Evil, aber schon wieder überschätzt. Das Spiel ist dementsprechend so, wie man die alten Resident Evils kennt. Das sind also statische Kameraperspektiven, teils gerenderte, teils handgezeichnete Hintergründe, vor denen sich dann dreidimensionale Figuren bewegen. Es ist ein Horror-Survival-Spiel, das heißt, die Spielfigur hat häufig Probleme mit Munitionsknappheit, ist relativ verwundbar. Man steuert das auch noch genauso hakelig wie die alten Resident Evil-Spielfiguren, drehen sich auf der Stelle oder sonst irgendwas. Ich erzähle das so ein bisschen, weil wir ja bei der Besprechung von Tomb Raider zum Beispiel darauf hingewiesen haben, dass es da recht typische Posen der Spielfigur gab. Da gibt es hier einfach nichts groß zu reproduzieren. Es hat einen Stil, die ganze Alone in the Dark-Reihe, die sattelt ein bisschen auf, immer auf diesen Horrormythen von H.P. Lovecraft rund um Cthulhu und ähnliches, um riesige, alte, mysteriöse Wesen und ähnliches. Die Erzählung von dem The New Nightmare, das ergänzt das nochmal um so eine lange untergegangene, eingeborene amerikanische Zivilisation, die Abkhani, die auf einer Insel namens Shadow Island ein Portal behütet haben, das in eine Welt der Dunkelheit führt und wo dann halt lauter böse Kreaturen lauern. Diese Insel gehört einer Familie inzwischen von ja, mehr oder weniger vertrauenserweckenden Menschen, die dieses Portal geöffnet haben und als Spieler in dem Spiel muss ich dieses Portal wieder schließen. Aber wenn ich den Leuten, die uns zuhören, sagen würde, sie sollen jetzt anhand dieser gegebenen Informationen ein Drehbuch zu Alone in the Dark schreiben, aber bitte vergessen, dass ich das Wort Lovecraft in den Mund genommen habe und auf einer Insel zu drehen ist zu teuer und deswegen muss das bitte in einer Großstadt spielen, dann würde wahrscheinlich das Ergebnis dem Drehbuch zum Film nahe kommen.
Nee, du hast einen wichtigen Schritt vergessen. Du musst 11 Leute damit beauftragen, diese Drehbücher zu schreiben. Und dann musst du abwechselnd immer eine Seite von jedem Drehbuch nehmen und die alle zusammenschmeißen. Weil es ist ja wirklich so, es gab irgendwie 11 oder 12 Drehbuchfassungen und das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber die haben wirklich so viele, unfassbar viele unterschiedliche Elemente genommen aus all diesen Drehbuchfassungen, die alle jetzt nur für 2 oder 3 Minuten vorkommen, dass du nichts mehr verstehst. Also es macht dann im Film nichts Sinn. Ich kann gleich mal grob versuchen, die Story zusammenzufassen. Aber das ist unglaublich. Und das ist auch im deutschen Regiekommentar, ist es halt so, den macht er mit einem dieser Autoren, dem Michael Rösch, zusammen. Und Uwe Boll, immer wenn seine Hunde bellen oder wenn das Telefon klingelt, dann geht er halt einfach. Oder er redet weiter und am Telefon mit irgendjemand anders. Das ist alles auf dem Kommentar drauf. Das haben die nicht irgendwie rausgeschnitten oder pausiert oder so, sondern das ist alles drauf. Und dann teilweise, wenn Boll rausgeht, dann macht halt dieser Michael Rösch alleine weiter und versucht dann immer zu erklären, was gerade passiert. Das kann er aber oft nicht. Dann sagt er einfach nur so, ja, das ist jetzt nicht aus meiner Drehbuchfassung. Also das soll wohl gerade das und das bedeuten. Und so. Also man versteht diesen Film nicht. Und das Beste ist, am Anfang ist so eine Texteinblendung, wo die Vorgeschichte so runterrollt wie bei Star Wars. Und dann gab es irgendwie dieses Volk, was du schon erwähnt hast, was dieses Portal da irgendwann mal geöffnet hat und so, das wird alles erklärt. Und der Aufkommentar von Boll ist, ja, das mussten wir machen, damit auch noch der dümmste Amerikaner versteht, worum es hier geht. Und ich muss sagen, offensichtlich bin ich dümmer als der dümmste Amerikaner, weil ich habe das dann dacht, anschließend relativ schnell alles nicht mehr verstanden.
Ja, also dieser Textcrawl am Anfang ist unfassbar lang. Und man denkt auch sofort eigentlich schon in den ersten Minuten, okay, offensichtlich ist da was schiefgelaufen. Irgendjemand hat bei einer Testvorführung hinterher gesagt, okay, keine Sau versteht, worum es hier geht, bitte erklärt das nochmal. Und deswegen wird dir quasi die gesamte Backstory des Films und auch Teile der späteren Handlung schon mal im Voraus in dieser Texteinblendung, die dann aus dem Off vorgelesen wird, erklärt. Und man hat aber trotzdem hinterher Schwierigkeiten, der Handlung zu folgen.
Ja, das ist ja auch alles, es ist ja wirklich alles abgeschmissen. Du hast, also ich erkläre jetzt mal den Textcrawler. Da geht es darum, dass vor 10.000 Jahren hat dieses Volk ein Tor geöffnet, das sie gefunden haben oder so. Und das geht in die Hölle. Und dann haben sie es aber wieder zugemacht, was ja auch irgendwie sinnvoll ist. Und dann ist dieses Volk aber verschwunden. So. Dann 1967, also irgendwie 40 Jahre oder so vor dem Film, haben Minenarbeiter irgendwo dieses Tor wiedergefunden und irgendwelche Artefakte oder so. Keine Ahnung. Und dann wurde irgend so ein Büro gegründet oder so eine Einheit, der so eine Spezialeinheit, die das alles mal untersuchen soll, namens Büro 713. Außerdem wurden noch irgendwelche Sleeper, die nennen sich Lost Souls. Das sind irgend so eine Menschen, die mit diesen Höllenwesen irgendwie transformiert sind und jetzt irgendwie darauf warten, dass sie wie so Sleeper-Agenten aktiviert werden. Also die leben wie normale Menschen, aber werden irgendwann ganz böse. Und dann geht's noch um die Hauptfigur. Das ist der Edward Carnby, gespielt von Christian Slater. Der war als Kind im Kinderheim. Und offensichtlich wurden diese Kinder da alle für irgendwelche Experimente missbraucht. Aber er konnte gerade noch fliehen. Hat aber sein Gedächtnis verloren. Ja, und jetzt suchen irgendwie alle nach diesen Artefakten von diesen Höllenkreaturen oder sind die Artefakte von den Abkeli oder von diesem Volk oder von den Kreaturen? Das weiß ich auch nicht so genau.
Das sind Abkani-Artefakte. Okay. Also von den Abkani, die sind spurlos verschwunden, bis auf diese Artefakte, die an den entlegensten Enden der Welt so auf einmal noch vorhanden sind. Und umgekehrt, dieses Büro 713, das wurde ja gegründet als paranormale Ermittlungsabteilung der Regierung. Welche Regierung, erfahren wir nicht. Und die sollen ja die Geheimnisse der Abkani entschlüsseln. Ehemals unter der Leitung von diesem Archäologen, dem Lionel Hodges, der diese Artefakte angefangen hat einzusammeln und der auch diese Experimente an den Waisenkindern durchgeführt hat, in denen er ihnen diese seltsamen Parasiten aus dieser Parallelwelt eingepflanzt hat und die wiederum machen sie zu diesen Sleeper-Agenten. Und auch Christian Slater gehört eigentlich dazu, aber bei ihm ist dieser Parasit, der sich da am Rückgrat anheftet, kaputt. Deswegen ist er halt nicht unter diesen Gedankenkontrollweisen.
Ja, genau, aber das sind jetzt ja schon Infos aus dem weiteren Film, ne? Aber das ist so die Handlung des gesamten Films dann. Und nach 40 Minuten hat er Sex mit seiner Ex-Freundin Tara Reid. Und danach gehen sie in irgendeinen Tunnel und ballern auf alles, was sich bewegt. Und dann ist der Film vorbei.
Genau, in eine Goldmine.
In eine Goldmine, genau. Wo dieses Tor vielleicht ist. Oder es ist da. Ja. Und dann wird ganz viel geschossen, ja, genau. Und am Schluss sind alle weg. Übrigens, wir können nachher mal über das Ende des Films reden. Ich habe das ganz anders verstanden als Uwe Boll selbst. Und ich glaube, ich habe recht. Aber
ja, also die Information, die wir am Anfang bekommen, ist im Grunde genommen, ne, Abkani gab es, es gibt dieses Tor, es gibt dieses Büro, es gibt diese Forschungen von dem Hodges, es gibt auch diese schrecklichen Experimente an den Waisenkindern und dann geht der Film halt los, da gibt es gleich nochmal eine Rückblende, wo der Hodges da mit der Schwester, mit der Nonne, der Oberin, die dieses Waisenhaus leitet, dann ein bisschen redet und sagt so, ja, hier, ne, er braucht jetzt aber echt nochmal ein paar Waisenkinder für seine Experimente. Und ja, nicht schön, aber das ist halt echt viel wichtiger. Ja, was sind schon so ein paar Kinder im Vergleich zu dem, was da auf dem Spiel steht, ne, die gesamte Menschheit und so weiter. Und da geht's eigentlich auch schon los, weil einfach diese Schwester, diese Oberin, die Leiterin des Waisenhauses, das ist hinterher auch eine Bezugsperson für Christian Slater, die irgendwie scheinbar ganz nett ist, die aber jetzt bei diesem Dialog so dasteht und mit sich hadert, so wie man, wenn man sich nicht zwischen Vanille und Schoko bei der, in der Eisdiele entscheiden kann. Ja, so, ah, ja, das mit den weißen Kindern, na gut. Aha, und dann sehen wir die Flucht, das, was wir noch nicht wissen, das Kind, das später Christian Slater ist. Ja, und mit diesem Einstieg sozusagen, dann geht es wieder in die Gegenwart, wo Christian Slater in einem Taxi sitzt.
Genau, der hat irgendwie war irgendwie auf dreimonatiger Mission irgendwo und ist jetzt wieder nach Hause gekommen und auf dem Weg zu seiner Freundin, die im Museum arbeitet, Tara Reid als junge Wissenschaftlerin. Genau, und dann wird er erstmal verfolgt von einem von diesen Steepern, dann gibt es eine kleine Autoverfolgungsjagd und danach so eine Schlägerei auf so einem Marktplatz, die ein bisschen blutiger ist.
Übrigens der beste Teil des Films.
Ich muss zugeben, ich habe das Ding angemacht und dann kommt am Anfang diese Verfolgungsjagd, die mich nicht interessiert hat, aber sie hat mich auch nicht gestört. Dann gibt es diese Szene auf diesem Marktplatz, wo ich gesagt habe, ja gut, das ist jetzt halt eine durchschnittliche Direct-to-DVD-Action-Szene, aber wieso kommt man jetzt auf die Idee, dass das einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist? Weil ich konnte mich an den Film nicht mehr erinnern. Ne? Ich habe den 2005 das letzte Mal gesehen. Hab gedacht, das ist ja alles viel besser, als ich jetzt befürchtet hatte. Ne? Was heißt besser? Aber längst nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Aber das war auch der letzte erträgliche Moment in diesem Film.
Ja, der Einstieg.
Selbst die Effekte. Wenn der da mit zwei Pistolenkugeln durch so einen Eisblock schießt, der dann so CGI-mäßig zerbirst und dann kurze Zeit später taucht im Museum zum ersten Mal so ein Monster auf, das ist irgendwie so ein Skorpion-Mensch-Hybrid-Ding und das ist immer so halb unsichtbar und macht sich zwischendurch kurz sichtbar, das sieht auch noch okay aus. Aber dann geht alles nur noch sowas vom Berg ab.
Also der Einstieg ist eigentlich perfekter Trash. Weil er sitzt da ja auch da mit dem Expositionstaxifahrer. Also das Geile ist ja, es geht los mit diesem elendslangen, erklärenden Textcrawl. Dann gibt's eine Off-Narration von Christian Slater, die nochmal seine Figur einführt und erklärt. Dann gibt's nochmal einen Expositionsdialog mit dem Taxifahrer. Der Film ist ein idealer Film für Blinde, weil er erzählt alles. Es ist alles Tell und No Show, ja. Und der Taxifahrer ist halt auch so geil, der wird dann so, ja, da verfolgt sie in ein Auto und der Taxifahrer, so ein junger Surfer-Typ, der ist dann sofort ganz bereitwillig und fragt so, ja, soll ich den abhängen? Und dann beginnt er eine Autoverfolgungsjagd, in deren Verlauf er dann auch sofort wieder panisch wird, obwohl er vorher es kaum erwarten konnte, so ein Autorennen zu starten. Und dann crashen sie und Christian Slater und der Typ, die fangen dann auch eine Kampfszene an, wie aus einer schlechten Kopie von Matrix. Und es ist alles so schön idiotisch und zwar billig, aber auf eine Art und Weise billig, die noch erträglich ist. Und man denkt sich, ja, was wollen denn die Leute? Das ist doch unterhaltsam. Es ist so bescheuert, dass es schon wieder witzig ist. Das kann man irgendwie angucken. Kein Problem. Ja. Und danach aber dann sozusagen fängt der Film an, nur noch irgendwelche komischen, nicht zusammenhängenden Füllszenen in deine Richtung zu werfen.
Ja, das ist halt grausam. Aber wir haben richtig Spaß nochmal auf diesem Marktplatz. Also Uwe Boll sagt im Kommentar, er hätte das an das Jahr des Drachen mit Mickey Rook angelehnt. Das ist natürlich ziemlicher Unfug. Aber wenn da jemand durch die Glasscheibe geworfen wird, dann sind sie auch schlau genug, das aus drei Perspektiven zu zeigen, weil wenn sie mal Geld ausgeben, dann wollen sie halt dem Zuschauer da auch das Maximum rausholen. Und der Schauspieler, der diesen Verfolger spielt, das ist auch ein Stuntman, der kann das also alles einigermaßen, der lässt Christian Slater da einigermaßen gut aussehen. Das ist völlig in Ordnung für so einen Film. Da muss man sich noch nicht aufregen. Und dann kommt Tara Reid zum ersten Mal und guckt dumm in der Gegend rum. Erstmal setzt sie ihre Brille auf und dann guckt sie dumm in der Gegend rum.
Ja.
Ich kann dir übrigens sagen, warum sie besetzt wurde. Weil die waren auf der Suche nach irgendwie einer Schauspielerin und dann haben sie mit Christian Slaters Agenten noch was zu besprechen gehabt. Und dann ist zufälligerweise der Agent von Tara Reid, die bei derselben Agentur war, vor der Tür lang gelaufen und hat gesagt, ja, die wird das machen. Und dann hat Boll gesagt, ja, das passt zwar überhaupt nicht, aber okay. Hab ich gedacht, so, er meinte so, ja, die hat ja noch nie Action gespielt und so als junge Wissenschaftlerin, das glaubt man ihr ja auch nicht, also sie stand bei uns natürlich nicht besonders weit oben auf der Liste, aber ja, aber sie sei jetzt ja dann beim Start in der Woche des Kinostarts, sei sie jeden Abend in der Talkshow in Amerika gewesen und man müsste sie auch mal loben, wenn es angebracht ist, aber ansonsten hätte sie das halt alles nicht verstanden, auch so mit, wenn Monster irgendwo per CGI eingefügt werden, dann hat sie immer nur Fragezeichen im Gesicht gehabt und das sieht man auch im Film. Also sie guckt die ganze Zeit nur dämlich in der Gegend rum und weiß nie, was sie tut.
Ja, sie ist auch neben Uwe Boll der einzige Beteiligte, der für eine Goldene Himbeere nominiert wurde, für Alone in the Dark. Beide nicht gewonnen.
Also aber das war damals, also man muss das mal sagen, Goldene Himbeere, zumindest damals, ich glaube mittlerweile haben sie es ein bisschen geändert, das war gar nicht so, dass das jetzt irgendwie so eine große Abstimmungsgemeinschaft war, sondern die haben das mehr oder weniger selbstbestimmt und da sind die oft mehr so nach Medienwirksamkeit gegangen und gar nicht so, wen die jetzt wirklich schlecht fanden. Und Uwe Boll hatte damals halt noch nicht diesen Ruf, den er später hatte. Da haben die dann immer eher so möglichst bekannte Leute genommen. Also Paris Hilton hat in dem Jahr zum Beispiel als beste Nebendarstellerin verloren. Oder gewonnen.
Auf jeden Fall, ja, offensichtlich gab es durchaus noch Sachen, die man schlechter finden konnte. Ich meine auch sonst so, also ich meine dafür, dass Alone in the Dark ständig auf Listen der allerschlechtesten Filme aller Zeiten auftaucht, so schlecht ist er trotzdem nicht.
Na doch. Also es reißt das dann schon runter, weil es ist einfach...
Also ich habe schon erheblich Schlechteres gesehen.
Ja, aber der ist halt so unfassbar langweilig. Das ist
ich habe auch schon erheblich langweiligeres gesehen, Postal zum Beispiel.
Ja, das sehe ich ja nun mal nicht so. Also nach den ersten 20 Minuten von Alone in the Dark finde ich die anderen 70 Minuten wirklich lang, möglichst, also unfassbar langweilige Folter. Ich finde das so öde. Das ist unglaublich. Obwohl das ja so viel ja Action ist.
Also Alone in the Dark anzuschauen, fand ich bei weitem nicht so unangenehm wie Postal, weil es immer noch unterbrochen wird durch diese absurden Actionsequenzen, die da eingestreut sind, wo dann plötzlich irgendwelche Sondereinheiten immer durch irgendwelche Dachfenster brechen oder sonst irgendwas. Du weißt nicht, wie sie da hingekommen sind. Du hast keine Ahnung, warum sie überhaupt wussten, dass sie jetzt da sein sollten, aber sie sind da. Und das passiert dort halt einfach mit einer Regelmäßigkeit, während bei Postal ist es halt nach dem Einstieg echt nur noch ein Warten durch den Sumpf gewesen.
Ja, das ist natürlich jetzt echt Streiten auf einem sehr niedrigen Niveau, ne?
Ja, wir reden über gerade von Scheiße, aber wie gesagt, dadurch, dass ich habe das Gefühl, Alone in the Dark ist so dieser Vorzeigefilm des Schlechten geworden und ich hatte nicht trotzdem nicht den Eindruck, dass er das verdient hat, auch wenn er extrem schlecht ist. So, ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich hatte hinterher noch Spaß an dem Ding oder sonst irgendwas. Ich sag nur, da gibt's noch viel Schlimmeres.
Ich glaube, warum das auf diesen Listen so ist, ist, glaube ich, weil es tatsächlich Leute gibt, die den Humor von Postal, also ich weiß, dass es Leute gibt, und zwar nicht wenige, die den Humor von Postal einfach tatsächlich lustig finden, ne? Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Menschen oder Uwe Boll, Entschuldiger, die tatsächlich mit Alone in the Dark viel Spaß hatten. Also, da wüsste ich nicht, wie man damit Spaß haben sollte. Es ist einfach, deswegen ist es, glaube ich, einfach so die einhelligere Meinung, dass Alone in the Dark scheiße ist. Und deswegen landet er dann auf solchen Listen, während Postal eher ein umstrittener Film ist.
Gut möglich. Ich meine, Postal ist immerhin noch ein bisschen nachvollziehbarer. Bei Alone in the Dark ist halt Verwirrung an der Tagesordnung.
Ja, du kannst mir das mal erklären, weil es gibt ja jetzt, wie gesagt, dadurch, dass sie diese ganzen Drehbuchfassungen hatten und überall da mal da zwei Seiten, da zwei Seiten. Das mit den Bodysnatchern, das verstehe ich ja noch einigermaßen, wobei ich mich frage, wozu die überhaupt angefertigt haben. Also die haben da diese ganzen Kinderexperimente gemacht, um denen diese Viecher da einzupflanzen und sie dadurch Gedanken zu kontrollieren oder so. Aber außer, dass die ein bisschen schwieriger zu töten sind, weil du denen ins Rückgrat schießen musst, wo dieser Wurm da sitzt, sind die ja gar nicht so sonderlich stark. Also später, wenn dann da so eine ganze Horde von denen ankommt, die werden irgendwie innerhalb von 2 Sekunden einfach umgemäht und dann sind die alle weg. Also die haben ja überhaupt keinen Impact. Und wenn er so viel Geld hat oder was weiß ich, was er damals gemacht hat, um dieses Nonnenkloster unter Druck zu setzen, um diese ganzen Kinder zu bekommen, der hätte sich auch einfach eine kleine Privatarmee von 10 Leuten kaufen können mit Maschinengewehren und dann ist gut. Ich meine, der stattet seine Sleeper ja noch nicht mal mit Waffen aus. Die kommen da wie Zombies angelaufen, einfach völlig unbewaffnet. Und werden dann einfach von dieser Spezialeinheit der umgehauen. Das ist alles völliger Unfug. Das ist nur da, weil die zwischendurch mal 2, 3 Horrorszenen brauchten, weil die gibt's ja im Spiel auch. Naja, und dann, aber dann gibt's noch diese großen Monster, ne? Also die haben auch einen Namen, ne? Xanon oder so ähnlich. Naja, auf jeden Fall diese großen Monster, die ja nicht aus Menschen entstanden sind, sondern die aus der Hölle kommen, ne? Das verstehe ich ja, dass die aus der Hölle kommen, wenn die später das Tor aufmachen. Aber wo kommen denn die ganzen Monster her, die aus der anderen Richtung kommen und draußen die Soldaten anfallen? Die müssen ja dann schon seit 10.000 Jahren auf der Erde gewesen sein und haben dann irgendwo im Wald gewohnt, diese Horden? Wo kommen die her?
Ja, die schlumpfen da halt rum in dieser Mine oder so.
Nee, die kommen ja, die anderen sind ja, die gehen ja in die Mine rein und die Soldaten sichern draußen die Mine und werden dann von Wald her angegriffen. Das heißt, diese ganzen Monster müssen irgendwo in, wo auch immer das ist, rumlaufen im Wald seit tausenden von Jahren.
Ja, die können ja auch nicht ab. Das lässt die doch da auch von der Leine, ne? Der böse Professor Hodges steht ja da am Anfang im Wald und dann fährt die Kamera so zurück und dann kommen diese Horden von diesen Monstern, als würde er da so seine Hunde von der Leine lassen.
Genau, ne? Aber trotzdem müssen die ja irgendwo gewesen sein. Und wenn er diese komische Monsterhorde hat mit wirklich Hunderten von diesen Megaviechern, die alles platt machen, wozu züchtet der sich dann noch irgendwelche 10 gedankenkontrollierten Kinder in seinem Labor? Was will er denn damit? Also
das mit den Kindern, das ist ja eher so ein fehlgeschlagenes Experiment. Wie, das ist ja, ne, dieser Eröffnungstext-Scroll, der sagt ja, er hat mit den Kindern experimentiert und so und dann kamen dabei diese Schläfer raus, aber nicht, dass das das Ziel gewesen ist, sondern das klingt eher so, er wollte halt da irgendwie den Menschen mit diesen komischen Kreaturen fusionieren, aber das scheint nicht so die gewünschten Ergebnisse produziert zu haben. Aber insgesamt, in dem Film hat ja nichts irgendeine Bedeutung, beziehungsweise wenn es eine hat, wird sie nicht oder schlecht erklärt. Der Hodges, der hat ja auch so ein Monster im Keller, das er da eingesperrt hat, dem nimmt der Blut ab, dass er sich selbst irgendwie injiziert und du weißt nicht warum. Ich habe hinterher irgendwo gelesen, dass angeblich er dadurch, dass er sich das injiziert, diese Monstergedanken kontrollieren kann, was diese Szene im Wald wiederum erklärt. Aber im Film kommt es nicht rüber. Ich habe keine Ahnung, woher diese Information stammt. Das ist vielleicht auch nur eine Interpretation. Und so geht's ja mit allem. Nichts da hat eine wirkliche Bedeutung. Auch diese Schläferagenten-Idee an sich ist ja schon völlig verschenkt, weil die ja einfach nur hinterher angelaufen kommen. Ist ja nicht so, dass wir irgendwo eine spannungsgeladene Szene mit Christian Slater und einem Freund aus dem Waisenhaus haben, hinter dessen freundlicher Fassade sich auf einmal ein Schläferagent verbirgt, der ihn auf einmal umbringen will, sondern die kommen halt auf einmal als Kanonenfutter angelaufen und that's it.
Ja, genau. Also es gibt ja in jedem von diesen Body-Snatcher-Filmen muss es ja eine Szene geben, wo sich irgendeiner von deinen Kumpels oder so oder von den Figuren, die du schon lange kennst, plötzlich als Alien oder Monster oder was weiß ich herausstellt. Ne? Zum Beispiel Steven Dorff hätte sich ja hier angeboten zum Beispiel. Aber das kommt ja alles nicht. Das spielt alles gar keine Rolle. Und überhaupt das ganze Verhältnis von Steven Dorff und Christian Slater macht auch keinen Sinn. Weil Steven Dorff ist ja irgendwie der Nachfolger von Christian Slater bei dieser Super-Einheit, wo Christian Slater irgendwann mal weiß nicht, ob er rausgeflogen ist oder ob er selbst gekündigt hat. Auf jeden Fall ist er da weg und wird da auch nicht mehr so gerne gesehen. Und irgendwann dann treffen die sich zum ersten Mal und geigen sich so ein bisschen die Meinung. Und dann übernimmt aber Christian Slater mehr oder weniger diese Führung von dem Team da, wenn sie das in die Höhle reinführen später. Und man weiß gar nicht, warum die den da überhaupt mitlassen oder was der da. Also Christian Slaters Figur von dem, was er tut, hat für den ganzen Film überhaupt keine Bedeutung eigentlich. Weil diese Spezialeinheit rückt von alleine an, die stürmen das da alles von alleine und er läuft da halt immer so irgendwie mit. Aber ich weiß gar nicht, warum die den mitnehmen. Der kann ja auch nix.
Nee, da wieder, ne? Die Tatsache, dass ihm auch einer dieser seltsamen Parasiten eingepflanzt wurde, der wurde dann zerstört, weil er sich als Kind in einem Starkstromkasten versteckt hat. Aber das hat keine weitere Bedeutung, außer dass er einmal ganz schlimme Kopfschmerzen kriegt, als der Professor eine Kiste öffnet, wo sich vielleicht auch eines dieser Monster drin befindet. Ja.
Nee, ist ja irgendwie so, die Idee ist, glaube ich, wenn als alle Artefakte irgendwie befreit sind, dann werden die wachgerufen oder so.
Aber die Artefakte sind doch ein Schlüssel, um das Tor in die dunkle Welt zu öffnen.
Ja, die sind multifunktional.
Ja. Ja, man weiß es nicht. Und wahrscheinlich wusste es keiner.
Ja, genau. Also wie gesagt, das macht alles keinen Sinn. Und deswegen ist es auch so langweilig. Und weil die Figuren auch wirklich, also die sind halt nicht da. Steven Dorff ist der Soldatenanführer, der Befehle bellt. Christian Slater hat am Anfang einmal so ein Noir-Detektiv-Off-Kommentar, wo er 3 Sätze sagt. Aber das war's dann auch. So mit der, da kommt gar nichts mehr. Sein Mantel weht manchmal ganz nett so im Wind, ne? Aber ansonsten, die beiden reißen so.
Der Ledermantel und darunter so das schwarze Unterhemd ist halt auch so eine, das ganze Outfit von ihm ist auch schon wieder so geil. Du denkst eigentlich, da müsste er einfach irgendwo in so einer Seitenstraße zwischen irgendwelchen Müllsäcken schlafen. Stattdessen hat er ja auch eine Bude, die aussieht wie irgendwie so eine riesige Lagerhalle und ein halbes Museum. Es gibt auch immer wieder in dem Film ja Szenen, die die sind einfach da und du weißt nicht wozu. Das erste Mal, wenn er in seine Bude geht, läuft er durch so eine Seitenstraße und da ist ständig so eine Kamera, als ob er irgendwie verfolgt wird. Und Christian Slater, der hat ja so leicht übersinnliche Fähigkeiten, weil er spürt ja manchmal die Anwesenheit von irgendwas oder dass irgendwo irgendwas passiert. Und das wird auch in dieser Szene gezeigt, dass er da irgendwie so ein komisches Gefühl hat. Ja, sein Spidey-Sense meldet sich. Und es hat aber keine Bedeutung. Er geht halt einfach in seine Wohnung und das war's.
Ja, das war schon sehr unheilvoll. Also auch die Kameraperspektive und so da. Das ist halt alles einfach, weil sie es cool finden. Aber sie haben ja auch aus anderen Filmen Sachen kopiert, wie diese Szene, wo auf einmal das Licht ausgeht und dann geht eine wilde Ballerei los zu irgendwie Heavy-Metal-Musik und man sieht nur die Schüsse oder das Mündungsfeuer. Das haben sie, glaube ich, aus Equilibrium übernommen. Aber das ist halt alles so reingeworfen, das hängt überhaupt nicht zusammen, sondern alles ohne Sinn und Verstand und ohne eine Idee, warum sie das überhaupt machen.
Ja, die klauen ständig. Die haben ja ständig irgendwelche Sachen, wo sie zitieren. Also Equilibrium ist da, Aliens ist natürlich da, ne? Die schöne Kamera mit dem Schuss über die Schulter, während wo im Hintergrund der Sabber schon runtertropft, haben sie aus Aliens übernommen. Relic, ja, den guten alten Peter Hyams Horrorfilm mit dem Monster im Museum, da gibt es auch Szenen, die sie mehr oder weniger übernommen haben. Evil Dead, diese Ego-Perspektiven-Kamera, die auf die Darsteller so zufährt. Hinterher dann diese komischen Würmer, die da unterm Sand langlaufen, da kannst du entweder hier Tremors drin sehen oder Screamers oder was auch immer du willst, du hast diese komischen Parasitenwürmer wie aus Star Trek oder X-Files und. Also du hast das Gefühl, Uwe Boll hat schon so ein Best-of seiner Lieblingshorrorszenen da verarbeitet.
Ja, oder wie auch immer. Aber sie haben das einfach so zusammengetragen, haben das nicht geschafft, das zusammenzubringen. Ich weiß auch nicht, ob er da einfach kein Gefühl dafür hat, weil, also ihm ist das ja alles klar, bei jeder Szene, die irgendwas erklärt im Film, sagt er im Off-Kommentar immer, ja, das mussten wir später nachdrehen, weil bei Testvorführung hat den Film keiner verstanden und die Amerikaner sind alle so doof. Aber selbst mit diesen ganzen Szenen versteht man es nicht und er kann sich da irgendwie in den Zuschauer, was der tatsächlich versteht oder nicht versteht oder wie man überhaupt mit bestimmten Mitteln im Film Informationen übermittelt an den Zuschauer, das versteht er irgendwie alles gar nicht. Sondern der denkt immer, man sieht das und dann hat man sich diese 1000 Gedanken, die er sich gemacht hat, die, wenn er sich die überhaupt gemacht hat oder seine Drehbuchautoren, die hat man dann sofort auch alle im Kopf. Aber er macht sich da überhaupt keine Gedanken darüber, wie man diese Gedanken denn an das Publikum vermittelt. Das kommt ja alles nicht an.
Ja, genau. Also vor allem auch selbst die Szenen, die erkennbar dazu da sind und häufig nochmal zusätzlich gedreht wurden, um irgendwie dem Zuschauer eine gewisse Orientierung zu geben, die erfüllen ja diesen Zweck häufig nicht. Dieser ganze Textcrawl am Anfang mit dem ganzen Abkhani-Backstory und sonst irgendwas, das hilft dir ja auch nicht. Also das wird erst relevant viel später im Film, da hast du das alles schon wieder vergessen. Kannst ja nicht erwarten, dass der Zuschauer diesen ganzen Schmonsens da 45 Minuten brav im Hinterkopf behält. Ich sitze ja nicht mit einem Notepad im Kino. Und an vielen anderen Stellen verwirren sie dich ja auch noch zusätzlich, weil auch noch der Schnitt so komisch ist. Also sie schneiden ja zwischendrin inzwischen Szenen hin und her, wo du überhaupt keine Ahnung hast, was das jetzt soll, warum das nicht alles bitteschön einfach mal in einer zusammenhängenden Sequenz gezeigt wird. Es verwirrt dich ja nur noch zusätzlich, weil diese Schauplatzwechsel irgendwo dann wieder die Informationen nochmal zusätzlich zerstückeln, die ohnehin häufig schon nur unzureichend dargeboten wird.
Es passiert halt irgendwas und es wird viel geschossen in der zweiten Hälfte und das war's. Die besteht nur noch aus Einzelszenen. Die Verhältnisse zwischen den Figuren versteht man nicht und die sind einem auch alle egal. Also im Off-Kommentar geht zum Beispiel, Uwe Boll erzählt auch ganz viel über diese Schauspieler von den einzelnen Soldaten, die da in ihren Masken da rumstehen und sich merken sollte, das war der, der vorhin das und das in der Szene gemacht hat. Das war einfach für mich einfach nur eine gesichtslose Maske, die irgendwo hingeschossen hat und ich weiß nicht warum.
Ja, auch da sind aber so Sachen, da gibt's auch, da folgt die Kamera einmal so einem Duo aus zwei von diesen mehr oder weniger, diesen durchuniformierten, schwarz gekleideten Spezialeinsatztruppen, die dann auch so auf einmal abgeschnitten sind von ihrer Truppe. Und da gibt's so Funkgespräche, dass sie eigentlich Verstärkung brauchen und die Verstärkung kommt nicht. Und es wird auch so dargestellt, als ob du jetzt hier mal kurz siehst, was die für ein schreckliches Schicksal ereilt. Aber das wird nicht weiter fortgesetzt, dieser kleine Handlungsstrang, sondern die sind auf einmal ganz spätestens an einer anderen Stelle wieder bei der Heldentruppe mit dabei und sind offensichtlich aus der Nummer auch wieder rausgekommen. Und du weißt nicht, was das sollte. Warum habe ich das jemals gesehen? Wieso wurden diese zwei Figuren auf einmal ganz kurz hervorgehoben? Und damit das dann auf einmal wirklich völlig fallen gelassen wird. Und es ist halt alles nur Zeug, wo du zusätzlich denkst so, hä? Die sind jetzt da? Sind es die überhaupt? Keine Ahnung, die sehen ja alle ein bisschen gleich aus. Aber ich glaube, das sind die schon. Und jetzt ist eine gebissen worden von einer der Raketenwürmer. Ich verstehe nicht, was das soll.
Also man sieht ja irgendwann dann nochmal so einen Schnitt rüber zum Büro, so 713. Und das ist aber ganz woanders in der Stadt. Und da sind dann auf einmal auch Monster. Und dann, aber dann ist es halt lustig, wenn er erzählt, was er sich dabei gedacht hat. Da gibt es eine Action-Szene in diesem Museum. Da meint er ja, das sei eine Hommage an das Kabinett des Dr. Caligari, also einen deutschen impressionistischen Horrorfilm aus den 20ern oder Anfang der 30er. 20ern, glaube ich. Und Stummfilm. Und er meint damit halt so die Schattenspiele im Hintergrund. Aber es sieht halt echt nur aus, als ob da irgendein Assistent einfach nur ganz schnell das Licht an- und ausmacht. Die ganze Zeit. Also da ist überhaupt nichts da. Es kommt nichts an beim Publikum. Es kommt nichts an, außer ganz, ganz viel Langeweile.
Was ich halt ganz cool finde, sind dann so Sachen wie eben die Szene, wo er Equilibrium nachäffen möchte. Weil das ist so geil unvermittelt, wie das passiert. Das ist ja in, ich glaube, es ist in diesem Museum oder ist es in der Mine? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall Christian Slater und Tara Reid, die sind da. Da ist eine Dialogsequenz. Auch Christian Slater erzählt ihr über seine Vergangenheit im Waisenhaus mit, ja, und es gab 20 von uns, weil da kommen nämlich diese Schläfer angelaufen. Und dann völlig unvermittelt aus diesem kurzen Dialog heraus geht's dann los mit dieser Actionsequenz. Da explodiert irgendwo ein Fenster, da kommen diese Büro 713 Truppen rein und dann beginnt zu Heavy Metal Musik diese Collage an Schnittbildern von Mündungsfeuer, Gesichtern, die vom Mündungsfeuer beleuchtet werden. Hier wird mal einer von einem Monster geschnappt, da wird ein Monster getroffen. Und das ist so, so geil, völlig unzusammenhängend. Und auch dieser Heavy-Metal-Soundtrack, der dort auf einmal einsetzt, dieser Tempowechsel, der da stattfindet, von 0 auf 370, es ist so, das war so geil bescheuert, fand es urkomisch.
Ja, zu den ganzen Waffeneinsätzen ist es auch lustig, weil Uwe Boll erzählt halt, bei House of the Dead ist halt so unglaublich viel schiefgelaufen. Bei den ganzen Waffen, da sind irgendwie ein paar Leute fast gestorben, weil die da irgendwie mit den Waffen missgebaut haben. Und dann ist aber die Pointe der Erzählung, ja, aber bei bei Alone in the Dark hätte sich der Waffenmeister dann aber gesteigert. Also die haben den tatsächlich nochmal angeheuert und diesmal ist es aber nicht ganz so schlimm gelaufen. Außer Steven Dorff durfte ab irgendeinem Punkt keine geladenen Waffen mehr dabei haben, weil er hat es irgendwie nicht, er hat, also selbst mit einer schreckschussgeladenen Waffe musst du an Leuten vorbeizielen am Set, weil es kommt halt immer doch so Fitzelchen da raus, ne, von dieser Schreckschusspistole, da kannst du dich schon richtig mit verletzen, weil da kommt da nicht die ganze Patrone raus, aber zumindest Teile davon. Und er hat da irgendjemandem aus dem Meter voll ins Gesicht geschossen, danach hat er keine Pistole mehr bekommen. Ja, das sind so, ja, fand ich ganz lustig, wie er so, also das ist so dieser pragmatische Ansatz von ihm. Aber ich glaube, es ist, widerspricht dann aber auch allen Gesetzen des Filmemachens, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob das einfach nur zum Geldsparen war oder ob das eine von diesen Szenen ist, die sie nachträglich einführen mussten, um noch irgendwie einigermaßen zu erklären, was das alles soll. Weil es gibt eine Szene, wo Christian Slater am Autotelefon telefoniert. Und das ist so eine Szene, da fährt er über so eine Brücke und die wird von ganz, ganz weit weg gefilmt, ne? Also so eine totale, vom Hubschrauber oder so.
Genau.
Gab es damals noch nicht. So, und das ist so der Einstieg in eine typische Filmszene, wie man das aus jedem Film kennt. Du siehst erstmal aus der Totalen das, damit du weißt, wo das Auto gerade unterwegs ist, ja? So, und dann normalerweise schneidest du nach 3 Sekunden dann halt da zu ihm ins Auto, dass du ihn dabei zugucken kannst, wie er am Telefon redet. Dann weißt du, wo er ist und du kannst ihn sehen, wie er reagiert. Und die Szene dauert eine halbe Minute und wir sehen die ganze Zeit dieses Auto nur aus 5 Kilometer Entfernung und hören aus dem Off dieses Telefonat. Ja. Das ist echt unglaublich.
Aber ja, ich habe vermutet, dass das auch so eine nachträglich eingefügte Off-Erzählung ist, um da irgendwie nochmal irgendeine Verbindung zwischen irgendwelchen Handlungsbruchstücken herzustellen. Aber man weiß es nicht. Das Schlimme ist ja, du sitzt da und du bist am Zweifeln. Ist das eine Folge von Inkompetenz oder eine Folge von Flickschusterei, im Nachgang von Inkompetenz. Weil das Ganze wirkt halt, man merkt, finde ich, von vorne bis hinten, dass das so ein Ding ist, wo nachträglich hinterher versucht wurde, irgendwas zu retten. Der kam nach Hause mit seinem Filmmaterial und man hat gemerkt, es passt hinten und vorne nicht. Und wir müssen jetzt irgendwie versuchen, das Ganze mit Tesa, Spucke und Gebeten so zusammenzukleben, dass das irgendwie einen halbwegs kohärenten Film ergibt. Und deswegen wurden halt nachträglich all diese Sachen nochmal zusätzlich eingefügt, damit der Zuschauer irgendwie eine gewisse Orientierung in dem Ding behält.
Aber wie gesagt, ich nehme Uwe Boll ab, weil ich glaube ihm eigentlich eh alles, was er sagt, dass er das nicht so sieht, sondern dass er das auch schon ohne diese ganzen nachträglichen Sachen total logisch findet, alles, was da passiert.
Das macht es ja nur schlimmer, dass er das denkt.
Ja, das sage ich ja. Er kann sich da nicht so in den Zuschauer reinversetzen, was der tatsächlich für Informationen braucht, um irgendwie Kino empfinden und verstehen zu können.
Ich habe auch gedacht am Anfang noch so, naja gut, das war ja sein zweiter Film, weil das war der zweite Film, den ich bewusst wahrgenommen habe. Der hat ja vielleicht Learning on the Job gemacht, den haben sie ja wahrscheinlich alle nur genommen, weil er das Geld besorgen konnte, weil er wusste, wie man hier die deutschen Steuerschlupflöcher ausnutzen kann. Aber es war tatsächlich ja schon der 9. Streifen, den er gemacht hat.
Ja, der hat ganz viele Filme in Deutschland gemacht vorher.
Genau, von denen ich kannte ich halt alle nicht sozusagen.
Und aber auch noch zwei in Kanada. Also er hat zwei Amerika. Also er hat dann erst Backwoods gemacht und noch einen zweiten, also so Horror-Thriller in Kanada, so eine billigen Direct-to-DVD-Dinger, auch schon mit Steuerschlupflöchern. Und dann der dritte englischsprachige Film war dann House of the Dead.
Ja, also man sollte meinen quasi, dass er schon weiter ist sozusagen als Regisseur und sein Handwerk da schon besser beherrschen müsste.
Naja, du hast ja auch schon ein paar von seinen Filmen gesehen, die dann nochmal 10, 15 Filme später waren und da hat er es immer noch nicht beherrscht.
Ja, was mich ein bisschen wundert bei sowas, Christoph, das weißt du ja bestimmt, wenn die Leute, die dann aber so jemanden wie Boll engagieren, also sitzen die dann wirklich da und sagen so, ja okay, der hat halt so dieses Finanzierungsmodell und da ist ja dann sowieso alles egal, also lass ich einfach mal machen. Warum setzt man da nicht den erfahrenen Leute zur Seite und sagt so, hier, die sind da, um dir zu sagen, wie es wirklich geht?
Ja, ich glaube ja, das geht gar nicht so rum. Also es gibt ja jetzt keine Studioproduktion, wo jetzt irgendwie eine Idee oder ein Konzept oder ein Franchise fertig ist und dann sagt man, übrigens lass mal Uwe Boll als Regisseur anheuern. Sondern die Sachen gehen ja alle von ihm aus. Also er ist halt der Macher, der die ganzen Projekte zusammenstellt und ich glaube nicht, dass er kümmert sich auch ums Verkaufen und alles. Also ich glaube nicht, das ist ja nicht so, dass ihn jemand anheuert.
Aber er hat doch trotzdem auch Produzenten, oder?
Ja, aber das sind ja jetzt im Großen und Ganzen keine klassischen Hollywood-Produzenten, die jetzt irgendwie Erfahrung haben und ihm da was sagen könnten. Das sind halt auch alles so Leute aus seinem Dunstkreis, ne, die sich dann ein bisschen um das Geld kümmern. Aber die können auch alle keine Filme machen oder haben da auch keine große Erfahrung. Mhm. Das ist, glaube ich, das sind alles nur Geldgeber. Ich glaube so, das vor Ort, das tatsächlich das Machen des Films, das macht er.
Ja, offensichtlich.
Mehr oder weniger alleine.
Das ist auf jeden Fall merkwürdig. Ist auch, na gut, ich meine, wenn man Uwe Boll reden hört, dann weiß man schon, dass bei ihm ist halt die Einsicht nicht da und wahrscheinlich auch der Wille nicht da, dass er sich jemanden dazu holen würde, der ihn da berät und sagt, Uwe, mach das nicht so. Nee, das versteht keiner.
Aber warum auch? Also die Frage ist ja sozusagen, das ist ja die Selbstsicht, ne, von ihm und seiner Truppe und von den Leuten, die da mit ihm zusammengearbeitet haben. Erstmal, es ist gar nicht so einfach auf diesem Level, also mit den Budgets und dann soll das alles aber große Action-Szenen haben, einen Film überhaupt fertig zu bekommen, ja? Also ich rede jetzt wirklich nur davon, dass du irgendwas hast, was 90 Minuten lang ist und wo irgendwas passiert. Nicht von Qualität. So, das ist gar nicht so einfach. Und er hat bewiesen, dass er das kann, ne? Also er hat halt diesen pragmatischen Einsatz und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann werden die halt irgendwie gelöst. Ob das jetzt für den Film gut ist oder nicht, ist egal. Aber auf jeden Fall wird der Film fertig. Er wird nicht mehr kosten als veranschlagt und er wird rechtzeitig fertig sein. Und alle seine Filme, zumindest bis zu einem gewissen Grad, ich glaube bis auf den ersten, den mit Jason Statham, wie ist der? König?
Schwert des Königs? Ja, genau.
Bei dem weiß ich das nicht. Ich glaube, da kann ich mir schwer vorstellen, dass der tatsächlich Plus gemacht hat. Aber ansonsten haben die Filme ja alle Geld gemacht. Und auf diesem Level, wenn du auf diesem Direct-DVD-Level oder diesem Computerspiel-Level, dann ist das halt so die Sache. Also du hast da einen Typen, der hat jetzt schon 10 von diesen Dingen gemacht, die haben alle Geld gemacht, warum sollte ich dann nicht investieren? Also das ist ja jetzt nicht so, dass sie da rangehen und sagen, wir wollen irgendwie ein Meisterwerk drehen, sondern die wollen halt sagen, das macht finanziell Sinn, komm, da steigen wir mit ein. Und deutsche Zahnärzte, ne?
Ja. Ja, weil bei sowas wie Alone in the Dark schaust du halt, finde ich, schon ab und zu drauf und denkst dir so, es hätte aber nicht so scheiße sein müssen. Man hätte mehr Geld verdienen können wahrscheinlich. Wobei, keine Ahnung, glaubst du, wie ist das, wenn man sowas produziert, wenn das jetzt nicht so ein Mischmasch geworden wäre, wenn es irgendwie wenigstens eine halbwegs kompetente Erzählung gehabt hätte. Hätte das finanziell einen großen Unterschied gemacht oder ist das dann auf dem Level auch wieder egal?
Ja, also ich bin, also persönlich, ne, weil man sagt ja auch zum Beispiel immer oder hört immer wieder von Hollywood-Produzenten, dass bestimmte Genres oder bestimmte Arten von Filmen critic-proof sind, ne? Also das heißt also, da ist es egal, wie die Kritiker den finden. Und das glaube ich halt nicht. Weil ich glaube zum Beispiel, dass ein Fast and Furious-Teil, der bei der Kritik richtig gut ankommt und wo alle sagen, oh, das ist jetzt nochmal einer der besten der Reihe, der macht dann halt 1,2 Milliarden statt 1 Milliarde oder so, ja? Also es ist ein riesiger Unterschied. Der macht auch keinen Verlust, wenn das nicht dazu kommt, aber das ist genauso bei Mission Impossible. Die schlechten Teile der Reihe, die verrissen wurden, haben halt 200 Millionen weniger eingespielt, als die gut angekommen sind. Und also du machst immer mehr Geld mit einem Film, der gut oder zumindest kompetent gemacht ist. So richtig Asche glaube ich nicht, weil ich glaube, die haben auch so ein bisschen so dieses das Grundinteresse überschätzt, weil dass der Film in Amerika nur 2,5 Millionen am ersten Wochenende gemacht hat, spricht halt schon dafür, dass es jetzt auch keine Fanhorden gab, die da reingelaufen sind, no matter what, ne? Also die gab's nicht.
Hätte man wissen können, weil Alone in the Dark traditionell eher eine europäische Marke ist. Weil es halt nie groß auf Konsole war und USA ist halt Konsolenmarkt.
Ja, genau, also das ist, aber in Deutschland, ich hab vorhin versucht rauszufinden, wie viele Zuschauer der in Deutschland hatte, habe ich nicht geschafft, weil der war irgendwie nicht mehr unter den Top 100 in dem Jahr. Also in Deutschland hat das auch keiner geguckt. Und worüber sich Uwe Boll ein bisschen beschwert hat, oder was er, einer der Gründe, warum er sagt, dass es halt nicht so gut gelaufen ist, ist, dass ihm eigentlich zugesagt wurde, dass das nächste Computerspiel zeitgleich zum Film rauskommt. Und da sollte sogar Christian Slater wohl eingescannt werden und sein Gesicht sollte quasi die Hauptrolle spielen in dem neuen Spiel. Und das hat sich aber dann verzögert und ist erst 3 Jahre später fertig geworden.
Ja, die Produktion von dem nächsten Teil der Reihe, der dann auch nur Alone in the Dark hieß, also der nächste Reboot gewesen ist, die ist nicht minder bewegt und die Rezeption des Spiels am Ende ist auch nicht so kategorisch viel besser gewesen als die des Films.
Ja, aber da hast du natürlich trotzdem Marketing, unterstützt sich schon gegenseitig, ein Film und ein Computerspiel, wenn die ungefähr zeitgleich rauskommen, ne? Dann ist natürlich der Name erstmal überall präsent. Also klar, das hätte für dem Film auf jeden Fall geholfen.
Ja, das ist das für Uwe Boll natürlich ärgerlich gewesen ist, weil er sich da Cross-Promotion erhofft hat, das ist klar.
Dann würde ich mal sagen, wir sagen mal jetzt hier nochmal, was Uwe Boll sagt zu dem Thema, wie muss man eigentlich Computerspielverfilmung angehen, ne? Oder was ist das Wichtige? Weil er beschwert sich ein bisschen darüber, dass das ja nicht so leicht ist, weil die ganzen Gamer hätten ja schon ihr eigenes Drehbuch im Kopf, wenn sie das Spiel gespielt haben, und aber das kannst du ja nicht 1:1 machen, sondern man muss die Charaktere und die Grundstory nehmen und dann eine Geschichte erzählen, die alle verstehen, auch die, die das Spiel nicht kennen. Das war sein Ansatz für Alone in the Dark. Klingt gut, macht Sinn, hat er aber nicht geschafft.
Ja, man würde ja auch wollen, dass er in irgendeiner Form vielleicht auch nicht nur jetzt diese Story-Fragmente irgendwo repräsentiert, sondern dass es halt auch vielleicht von der Atmosphäre, ja, von der Art dessen, was dieser Film darstellt, irgendwo so ein bisschen in die Richtung des Spiels geht. Das tut er halt überhaupt nicht. Also das Spiel ist atmosphärisch und inhaltlich und von dem, was es auch vermittelt und sowas, ist halt kategorisch unterschiedlich zu diesem Film.
Ja, aber ich weiß auch nicht, ob Boll wirklich so Horror kann, ne? Also wenn es dann ein bisschen ins Subtilere geht, wo man mal ein bisschen Atmosphäre aufbauen muss, das hat er ja in keinem seiner Filme geschafft. Also da bist du einfach an der falschen Adresse, ne? Der kann halt da irgendwie dafür sorgen, dass da 30 Soldaten stehen, die 2.500 Schuss abfeuern. Und das findet er dann cool, wobei er es halt dann nicht mal schafft, das so zu filmen, dass es auch im Kino noch cool aussieht. Also was die da weggeballert haben an Munition, das ist ja wirklich beeindruckend, ne? Das ist jetzt, also alle Achtung. Ich meine, der Film hat jetzt irgendwas zwischen 15 und 20 Millionen gekostet. je nach Quelle. Also da haben die schon echt was weggeballert, ne? Aber so, es sieht halt extrem langweilig aus, wie er das da abfilmt.
Es hat ja auch schon bei Max Payne nicht geholfen. Da gab es ja auch schon irgendwelche Rekordmeldungen, wie viele Patronen und wie viele Quips da eingesetzt wurden. Hat uns auch schon nicht wirklich beeindruckt. Und das war erheblich besser als bei Boyle.
Ja, aber es ist halt, das war ja auch am Schluss bei Postal, wo es diese Szene gab, wo da irgendwie 100 Leute auf diesen Wohnwagen eingeschossen haben. Und auch das war nicht spektakulär. Das sind bestimmt Sachen, da muss man einfach dabei gewesen sein. Also ich glaube, vor Ort muss das echt verdammt laut gewesen sein und das muss richtig geknallt haben. Das hat bestimmt Eindruck gemacht, ne? Aber man muss es halt auch irgendwie so filmen, dass sich das abtransportiert. Und das tut es bei ihm leider nicht. Wollen wir zum Schluss noch mal ganz kurz über das Ende reden, weil ich habe das, wie gesagt, nicht verstanden. Du darfst jetzt den Schiedsrichter spielen zwischen Uwe Boll und mir.
Ja gut, dann erzähle ich vielleicht ganz kurz noch mal das Ende. Also am Ende, dann öffnet der böse Professor also das Portal in diese dunkle Welt und wir sehen, dass das anscheinend einfach so ein riesiges Nest für diese merkwürdigen Skorpion-Alien-irgendwas-Monster ist. Und dann...
Ja, die Hölle, ne?
Also, ja, was auch immer das ist. Es ist ja in der Mythologie des Films eher so eine Art Paralleldimension und da gibt es ja eine Balance zwischen dieser Welt der Dunkelheit und der Welt des Lichts, lalala, egal. Auf jeden Fall, Stephen Dorff opfert sich, um dann diesen Zugang zu sprengen und es wieder zu verschließen. Christian Slater und Tara Reid entkommen, sind plötzlich vor dem Waisenhaus, keiner weiß warum, und dann sind sie wieder zurück in der Stadt und die Stadt ist quasi auf einmal menschenleer. Allerdings informiert uns eine Einblendung, die Stadt sei evakuiert worden.
Das ist, bei mir war das nicht. Da stand einfach nur eine menschenleere Stadt, stand da. Da stand da wirklich, da stand nicht Chicago menschenleer, sondern die haben mir das Bild einer menschenleeren Stadt gezeigt, wo einfach Downtown und keiner war da. Und dann stand da eine menschenleere Stadt als Einblendung, als ob ich das nicht selber sehe. Okay, dann hat Uwe Boll recht, dann habe ich diese Einblendung übersehen. Ich finde meine Auflösung trotzdem besser. Weil es ist natürlich mal völliger Unfug, dass die eine komplette riesige Megametropole innerhalb von irgendwie einer halben Stunde evakuieren. Wie soll das denn gehen? Also wenn jetzt irgendjemand auf die Idee kommt zu sagen, ach übrigens, morgen um 8 Uhr fliegt eine Atombombe auf Berlin, wie lange würde es denn dauern, bis hier alle weg sind? Mal ganz abgesehen davon, dass die Hälfte da bleibt, weil sie natürlich nicht dran glauben und das alles nur für eine Weltverschwörung halten. Aber das ist ja völliger Unfug. Ich habe ja viel mehr gedacht, weil ich habe mir im Gegensatz zu dir oder zu dem, was du sagst, was normale Menschen machen, habe ich mir nämlich sehr wohl den Eröffnungsscrawler, der zum Anfang eingeblendeten Text gemerkt. Und da steht ja, dass damals, nachdem dieses Volk das Tor wieder zugemacht hat, waren die auf einmal alle verschwunden. Und ich hatte mir das jetzt auch so gedacht, okay, die haben jetzt das Tor zugemacht und weil sie noch da unten sind, sind sie halt da geblieben, weil die da in der unmittelbaren Nähe war. Aber jetzt sind alle anderen Menschen auf dem Planeten oder zumindest in dieser Stadt halt weg.
Mhm. Das Geile daran ist, es gibt auch noch in meiner englischen Fassung eine Off-Narration von, ich glaube, Christian Slater, die genau diese Auflösung wiederum nahelegt, weil er nämlich sagt, ja, es muss da diese Balance zwischen Licht und Dunkel geben und genau wie bei den Abkhani gab es einen Preis zu bezahlen dafür, dass dieses Tor geöffnet wurde. Was ja sehr danach klingt, was du jetzt sagst, dass die Leute halt alle verschwunden sind, so wie hier bei Avengers Infinity War, weil hier halt jetzt, ne, da hat halt quasi einer mal geschnipst, weil dieses Tor geöffnet wurde und jetzt sind die ganzen Leute weg. Aber diese Einblendung sozusagen, die sagt halt, das ist eine evakuierte Stadt. Und
ich habe ja die deutsche DVD gesehen, aber auf Englisch. Und da war das meiner Meinung nach nicht drin.
Ja,
wie endete das denn bei dir? Also dann gehen sie diese Straße lang und dann siehst du irgendwann wieder diese Ego-Perspektive, wo offensichtlich so ein Monster auf die zurennt. Dann drehen sich die beiden um und dann ist Abspann.
Ja, genau. Diese Evil Dead-Kamera fährt auf sie zu und Ablende.
Okay. Ja, aber das ist ja mal spannend. Es gibt ja einige Uwe Boll-Filme, die in Deutsch anders sind, ne? Wie der erste Rampage.
Du hast aber, ja vielleicht auch den, es gibt ja einen Director's Cut. Hast du den Director's Cut gesehen?
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe einfach die erste DVD-Veröffentlichung, die es überhaupt gab, habe ich gehabt.
Ich habe eine von den Streaming-Versionen, die von Amazon Prime.
Spannend, da muss ich da nochmal, also ich gucke den jetzt nicht noch ein drittes Mal, aber mal reingucken, was da am Ende an. Ja, vielleicht haben sie da irgendwie auch 5 Jahre später nochmal gemerkt, dass das alles keinen Sinn macht. Aber gut, es macht ja dann trotzdem keinen Sinn, wenn du die Einblendung hast mit der Evakuierung und dem Off-Kommentar, der sagt, dass alle mit durch Fingerschnipsen verschwunden sind, dann macht das ja noch weniger Sinn, da widerspricht sich das ja direkt.
Ja.
Naja, aber kennst du die Rampage-Geschichte?
Nee, Nee.
Dann erzähle ich dir jetzt zum Schluss, aber die ist ganz kurz und dann können wir
ja, bitte.
Feierabend machen hier. Weil das war nämlich lustig, weil da geht es ja darum, dass so ein, jetzt spoilere ich den auch, ne, übrigens. Da geht es nämlich darum, dass so ein junger Typ, also typischer Gamer-Amokläufer-Heini, da halt Amok läuft in so einer Kleinstadt in seiner selbstgebastelten Rüstung und da alle umnietet. Und der Gag am Schluss ist, dass er das alles nur gemacht hat, um sozusagen zu verheimlichen, dass er gleichzeitig eine Bank überfällt. Also quasi jugendlicher Amok läuft, der die halbe Stadt auslöscht, alles bloß als Ablenkungsmanöver für einen Banküberfall.
Ja, der stirbt langsam platt.
Ja. Ich mag ja auch Rampage, das ist der einzige Uwe Boll-Film, den ich mag. Und das fanden die deutschen FSK-Leute aber gar nicht gut. Die waren da sehr sauer und wollten den Film nicht erlauben oder dem kann FSK 18 geben. Und da musste in Deutschland noch die Einblendung danach reingeschnitten werden, so ein Abschlusstext. Ja, 3 Tage später haben sie den eingefangen, der sitzt jetzt im Gefängnis. Während in Amerika ist er halt mit der ganzen Nummer durchgekommen, ne? Und am Schluss mit dem Geld einfach abgehauen. Und in Deutschland musste man aber noch musste das alles noch seine Ordnung haben. 3 Tage später hat die Polizei ihn geschnappt und ins Gefängnis gepackt. Und dann hat er FSK 18 bekommen.
Nice, sehr gut. Gute Arbeit, deutscher Jugendschutz.
Ja, jetzt haben sie den einzigen guten Uwe Boll-Film noch kaputt gemacht. Weil der funktioniert ja nur durch sein sehr, sehr böses Ende. Naja gut, aber guckt man dann im Original oder man macht die Augen zu, wenn die Einblendung kommt. Alles okay. Gut, ja. Jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Monate Uwe Boll frei, hoffe ich.
Ich habe auch tatsächlich schon drüber nachgedacht, ob wir gleich weitermachen. Ja, ich gebe dir mal eine Wahl. Ich habe gedacht, entweder wir machen gleich weiter mit Blood Rain oder wir machen folgerichtig quasi das Gegenstück und sprechen über den ersten Resident Evil.
Resident Evil wäre natürlich so, ich bin ja Resident Evil-Fan, ne?
Jesus.
Aber ich würde halt irgendwie schon sagen, bei Resident Evil wäre es eigentlich spannender, über die ersten 3 zu reden. Aber das ist ja für dich wahrscheinlich zu viel, ne?
Wir können auch quasi hier das große Resident Evil Triplet nehmen, ja? Resident Evil Trilogy.
Ja, aber der dritte ist ja mein Lieblingsfilm, den hätte ich ja schon gerne mit.
Das ist der Russell Mulcahy?
Ja, komm, dann lass uns das in der Reihenfolge machen.
Das ist auch wahrscheinlich der beste.
Ich bin ja eh durchaus großer Fan von Paul S. Anderson, dem Videospielfilm-Menschen, dem zweiten neben Boll. Ja, cool, dann lass uns das machen. Dann machen wir erstmal Resident Evil und danach dann Blood Rain. Aber Blood Rain sind auch 3, ne? Ja, das
weißt da müssen du. Wir vielleicht jetzt nicht gleich alle 3 nehmen, oder?
Nee, vielleicht kann man den zweiten auslassen. Der dritte ist halt der Nazi-Blood Rain und das ist natürlich dann bei Boll nochmal interessant.
Ja, naja, gut.
Das ist ja auch die lustige Geschichte, wo er 3 Filme an einem Set auf einmal gedreht hat. Also das Geld für Blood Rain 3 gehabt und dann hat er noch irgendwie Geld übrig und dann hat er einfach noch 2 Filme gedreht.
Blubberella und was war der andere? War das Auschwitz? Ja. Oh Gott.
Auschwitz, ja. Das ist natürlich dann, das tut dann richtig weh. Ja, aber cool, okay, dann lass uns jetzt erstmal Resident Evil festklopfen und dann sehen wir alles weitere.
Alright, ja dann, meine Damen und Herren, dann wissen Sie, dann ist unser Schicksal damit besiegelt. Sie wissen, was in Zukunft so ansteht und dann war es das für dieses Mal mit dem Filmpodcast zu Alone in the Dark und wie immer der Hinweis, der Christoph hat auch einen Podcast über Filme, ja, der ganz sein eigen ist, der von Filmstars produziert wird, der heißt Leinwandliebe. Das heißt also, wer mehr über Filme hören möchte und mehr von Christoph, der geht dorthin.
Genau. Super, haben wir auch gerade zum Beispiel über die 5 besten Filmtwists aller Zeiten geredet. Nicht die 5 besten, unsere 5 Lieblingsfilmtwists.
Super.
Das ist sehr toll geworden. Also, bis bald. Ciao.
Ist Rampage wieder mit dabei?
Nein.
Schade. Also dann, bis zum nächsten Mal.